Wir sehen uns nun das Thema Zustand der Toten und Spiritismus an. Ja, zunächst klingt das irgendwie nicht besonders attraktiv, dieses Thema. Und am Ende muss man sagen, ist es vielleicht auch nicht. Aber es ist wichtig, dass wir uns mit dem beschäftigen und dass wir uns dieses Thema bewusst machen. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Frau getroffen und diese Frau hat mir erzählt, dass ihr Mann vor einiger Zeit verstorben war. Und sie hat nicht nur ihren Mann verloren, sondern auch andere Leute. Und diese haben sie besucht, also die bereits Verstorbenen, sie hat die gesehen und haben mit ihr gesprochen und haben ihr Ratschläge gegeben. Die Frage ist, ist sowas möglich? Was sagt denn die Bibel dazu? Und was können wir von einer Botschaft erwarten, die uns von ja, Verstorbenen oder vermeintlich den Verstorbenen überbracht wird? Wir finden eine Bibelstelle. Ich möchte mit dieser Bibelstelle einsteigen in Hiob Kapitel 4 vom Vers 12 weg. Es ist hier eine Begegnung des Eliphas, also ein Freund des Hiob, der mit dem Hiob redet. Hiob und seine Freunde, sie haben eine Debatte über die Gerechtigkeit Gottes und über die Gerechtigkeit des Hiobs. Und der Eliphas kommt mit einer besonderen Botschaft zu Hiob. Und dieser Abschnitt demonstriert sehr gut, welche Botschaften denn so Verstorbene oder vielleicht nicht nur Verstorbene, sondern auch Geister und Ähnliches uns bringen können. Ja. Zunächst beginnt es hier mit einer Beschreibung, Hiob Kapitel 4, Vers 12, die folgende Weise lautet: Zu mir aber kam heimlich ein Wort, mein Ohr vernahm ein leises Flüstern, in Schreckgedanken durch Nachtgesichte erregt, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt. Da kam Furcht und Zittern über mich und durchschaute alle meine Gebeine. Denn ein Geist ging an mir vorüber, die Haare meines Leibes standen mir zu Berge. Er trat vor mich hin und ich konnte sein Aussehen nicht erkennen. Eine Gestalt war vor meinen Augen. Ich hörte eine flüsternde Stimme. Der Eliphas beschreibt, wie er in der Nacht Besuch erhält, von einem Geist, von einem Wesen, von irgendetwas, wo er nicht genau erkennt. Ja. Aber er gerät in Schrecken und Angst, in Furcht und Zittern. Und seine Haare stehen zu Berge, sagte er. Und er konnte nicht genau erkennen, wer da war. Es war nur so schemenhaft zu sehen. Ja. Und er hörte eine flüsternde Stimme. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so vorlese, dann läuft mir selber ein Schauer über den Rücken hinunter. Ich stelle mir das äußerst gruselig vor. Der Eliphas hatte also Besuch hier von irgendjemand, irgendetwas, und dieses Irgendetwas hatte eine Botschaft zu bringen. Ja. Und er hört diese Botschaft und er gibt diese Botschaft auch weiter. Und das soll uns eine Warnung sein, was hier weitergegeben wird. Ich lese das mal vor, es klingt zunächst so schön und gut zu hören, aber es hatte eine katastrophale Bille, bittere Bille in sich zu schlucken. Ja. Vers 17. Kann wohl ein Sterblicher gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein vor seinem Schöpfer? Siehe, seinen Dienern traut er nicht und seinen Engeln wirft er Irrtum vor. Bis hierher. Ja. Kann ein Sterblicher gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein vor seinem Schöpfer? Ja, wir kennen das mittlerweile von der Bibel und müssen sagen, nein, das können wir nicht. Wir sind nicht gerecht. Wir brauchen die Gerechtigkeit durch Jesus, um gerecht zu sein. Aber von uns aus müssen wir ganz klar sagen, nein, wir sind nicht gerecht. Ja. Und jetzt geht's weiter. Siehe, seinen Dienern traut er nicht. Also Gott traut seinen Dienern nicht. Seinen Engeln wirft er Irrtum vor. Stimmt das? Zum Teil sicherlich. Wenn wir uns vorstellen, der große Kampf, der stattfindet, Jesus und seine Engel gegen Satan und seine Engel, Offenbarung Kapitel 12, Vers 7, dann wird Jesus zunächst auch mit Worten gekämpft haben und ihnen ganz klar gemacht haben, ihr befindet euch im Irrtum. Und später wissen wir auch, hat er sie aus dem Himmel rausgeworfen. Und so wissen wir auch, dass Jesus ihnen offensichtlich nicht mehr vertraut hat. Also auch das stimmt. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist Gott jemand, der ein großes Vertrauen entgegenbringt. Und das Erstaunliche ist, dass Gott uns Menschen die wir Sünder sind und noch nicht, also durch Jesus frei werden von der Sünde, aber immer noch ringen mit unserer Sündhaftigkeit, dass Gott uns gewaltig viel anvertraut. Zum Beispiel die Weitergabe seines Evangeliums, dass wir Menschen, anderen Menschen das Evangelium bringen. Wir, die wir Sünder sind. Also Gott traut uns Gewaltiges zu. Er bringt uns gewaltiges Vertrauen entgegen. Und nicht zuletzt, er erlöst uns, er befreit uns von der Sünde und er vertraut uns, dass wir später wieder im Himmel leben werden und nie wieder dieses Chaos und diese Katastrophen anrichten werden. Die Botschaft, die hier gebracht wird, klingt so einleuchtend, hat aber eben eine bittere Lüge in sich und sät das Misstrauen gegenüber Gott. Gott, dem wir aus ganzem Herzen vertrauen sollten. Und das ist die Gefahr bei dieserlei Kontakten. Wenn hier ein Kontakt kommt, wenn hier etwas, jemand, ein Toter oder sonst irgendjemand kommt mit einer Botschaft, es ist aber eine Botschaft, die nicht von Gott kommt, sondern von der Gegenseite, dann bringt er eben eine Botschaft, die einleuchtend klingt, die eingängig ist, aber die eine bittere Lüge in sich trägt und die Beziehung von Mensch zu Gott zerstört. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Kapitel uns anschauen, dieses Thema uns anschauen. Ist es möglich, dass wir Toten begegnen, dass Menschen bereits wieder leben oder sowieso nach dem Tod weiterleben, so wie es praktisch von den meisten Christen geglaubt wird? Ist das möglich oder nicht? Können wir Botschaften, die wir auf diese Art und Weise zu hören bekommen, können wir diesen Botschaften vertrauen oder müssen wir uns entgegenstellen? Ja. Die Gedanken beginnen oder das Verständnis davon beginnt bei der Schöpfung. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 lesen wir Folgendes. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Dieser Text beschreibt uns hier, wie der Mensch geschaffen wurde. Gott hat Erde genommen, Gott hat sie geformt, Gott hat Leben in diesen Körper eingehaucht und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das, was hier entstanden ist, ist eine Einheit. Der Körper, das Denken, der Geist, die Ausrichtung auf Gott, all das zusammen bildet eine Einheit. Der Körper und der Lebensodem, wie es hier beschrieben wird. Das bildet eine Einheit, die ist nicht voneinander zu trennen. So wurde der Mensch eine lebendige Seele, also der Mensch ist gleich einer Seele, der Mensch hat aber keine Seele. Es wird hier, der Text sagt uns nicht, so entstand der Mensch und er bekam eine Seele. Oder eine Seele, also irgendetwas weniger Greifbares, nicht Sichtbares, Verborgenes, wird mit einem irdischen Körper zusammengeführt und verbunden. Das sagt der Text nicht aus. Der Text sagt, es war ein irdischer Körper. Gott gab diesem Körper den Atem des Lebens, den Odem des Lebens. Und damit war dieser Mensch, der entstanden ist, war eine lebendige Seele. Wir kennen diese Belegung des Begriffes Seele auch, wenn wir von einem 2000-Seelendorf sprechen. Damit meinen wir, dort leben 2000 Menschen. Jeder Mensch ist gleich eine Seele. Und das ist das biblische Verständnis. Ja. Dieser Mensch ist sterblich. Also zunächst nicht, muss man sagen. Der Mensch war zunächst unsterblich. Aber Gott kündigte ihm an, wenn du eine bestimmte Sache tust, das werden wir jetzt gerade lesen, 1. Mose Kapitel 2, Vers 17, wenn du eine bestimmte Sache tust, dann verlierst du dein Leben. Zunächst muss man sagen, ursprünglich war der Mensch zu einem ewigen Leben geschaffen, unsterblich. Gott hat ihn aber gewarnt im Vers 17. Ich beginne im Vers 16 zu lesen. Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. ganz sicher sterben, sagt er. Wenn du von diesem Baum isst, dann bist du sterblich und du wirst hundertprozentig sterben. Und sterben heißt tot sein. Und tot sein heißt nicht lebendig sein. Der Text sagt hier an der Stelle nicht, ihr werdet in eine andere Daseinsform übergehen, ihr werdet einen anderen Körper haben oder werdet frei von diesem Körper sein und in einer anderen Form weiterleben. Das sagt der Text nicht. Der Text sagt hier, ihr werdet gewisslich sterben. Ihr werdet sterblich sein und ihr werdet hundertprozentig sterben. Und sterben heißt tot sein und tot sein heißt nicht mehr leben. Es ist vorbei mit dem Leben. Ja. Anders dagegen ist aber die Botschaft der Schlange. Ja. Wir erinnern uns an den Sündenfall, wo Eva der Schlange begegnet und die Schlange klug und listig mit der Frau spricht. Und sie sagt zu ihr, 1. Mose Kapitel 3, Vers 4, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Die Schlange sagt, es war eine Lüge mit dem Sterben. Ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet vielmehr in eine andere Bewusstseinsform übergehen. Ihr werdet sein wie Gott, euch werden die Augen geöffnet. Und so ist das, so ähnlich ist das heute. Vielfach hören wir, dass wenn ein Mensch stirbt, seine Seele entweicht, irgendwo hingeht und dann sofort weiterlebt. Das ist aber die Botschaft der Schlange. 1. Mose Kapitel 3, Vers 4. Keineswegs werdet ihr sterben. Die Botschaft Gottes dagegen war, wenn ihr sündigt, werdet ihr hundertprozentig sterben. Das finden wir auch im Römerbrief, im Kapitel 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Also das, was ich bekomme als meinen Lohn, als das, was ich jetzt verdient habe, ist der Tod. Tod bedeutet nicht Leben. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Folge, die Konsequenz der Sünde, der Verdienst der Sünde ist der Tod. Aber wenn ich mich auf Gottes Seite stelle, wenn ich das Erlösungsangebot von Gott und von Jesus, vom Vater und von Jesus und vom Heiligen Geist annehme, dann ist die Gnadengabe Gottes das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das sind die beiden Dinge, die gegenüberstehen. Aber ohne Gott, getrennt von Gott, kein Leben. In der Sünde verharren und sterben bedeutet kein Leben. Übrigens auch der Gläubige, der stirbt, schläft zunächst. Die Bibel bezeichnet das Ende des irdischen Lebens als Tod und sie bezeichnet diesen Zustand in dem Tod als Schlaf. Wir haben das hier in Hiob Kapitel 14, Vers 12. Da heißt es, so legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf, bis die Himmel nicht mehr sind. Regen sie sich nicht und werden nicht auferweckt aus ihrem Schlaf. Der Mensch legt sich nieder, er steht nicht wieder auf und da wird eine lange Zeit vergehen. Sie regen sich nicht, sie werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Wenn wir schlafen, dann haben wir die Zeit im Schlaf, die vergeht schnell, sehr schnell. Wir haben kein Bewusstsein. Wir haben vielleicht diesen kleinen Moment, wo wir träumen, aber im Großen und Ganzen sind wir weg. Wir reden nicht mit jemandem im Schlaf. Wir machen nichts im Schlaf. Typischerweise. Ja. Es gibt Ausnahmen. Aber typischerweise im Schlaf ruhen wir. Wir nehmen nicht teil am Leben. Wir sind für einige Stunden auf Pause. Ja. Und das ist das, was die Bibel mit dem Zustand des Todes meint. Zunächst unabhängig davon, ob das ein Gläubiger oder Ungläubiger war, ob das jemand war, der mit Gott ging oder nicht ging. Beide, wenn sie sich niederlegen, zunächst schlafen beide. Der Unterschied passiert dann bei der Auferstehung. Im Prediger Kapitel 9 wird uns das auch erläutert. Prediger Kapitel 9, Verse 5 und 6. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen. Ja, die Lebendigen wissen vieles, aber sie wissen auch, dass sie sterben müssen. Aber die Toten wissen gar nichts und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil. denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen, und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Also wer gestorben ist, der ist weg, der hat keine Liebe und keinen Hass mehr. Der hat kein Bewusstsein mehr, der eifert für nichts mehr. Sie haben keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Also was hier auf der Erde geschieht, was hier sich regt und lebt und bewegt und tut und entscheidet und vorwärts geht und ja und, ja, ist frei von jeglichem Einfluss von denen, die gestorben sind. Die haben keinen Einfluss mehr auf das. Die können auch nicht in irgendeiner Form zurückkommen. Die können nicht erscheinen. Die können nicht Anteil nehmen. Sie können keine Botschaften bringen. Sie können das einfach nicht. Ja. Vers 10 sagt, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Also dort, ja, kein Bewusstsein mehr, dort ist einfach nichts mehr, dort ist kein Handeln mehr, dort, ja, keine Wirkung mehr zu erzielen, niemand kann mehr was planen, es gibt keine Wissenschaft mehr, keine Weisheit mehr, es ist einfach vergangen, ja. Es gibt an der Stelle, muss man sagen, viele Bibeltexte, die dieses Bild hier unterstützen, die das hier skizzieren. Der Mensch ist eine untrennbare Einheit. Solange der Mensch lebt durch die Kraft Gottes, kann er planen, denken, fühlen, am Leben teilnehmen, entscheiden, Botschaften weitergeben und. Wenn er gestorben ist, dann ruht er und schläft er. Viele Bibeltexte unterstützen dieses Bild. Es gibt aber auch Bibelstellen, die durchaus schwieriger zu interpretieren sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an Lukas 16, Lukas Kapitel 16 vom Vers 19 weg, wo die Rede davon ist, dass zwei sterben, ein Reicher und ein Armer, und sie kommen im Totenreich wieder zu Bewusstsein und sehen dann, dass sich ihr Schicksal gekehrt hat. Der Reiche leidet Bein und der Arme, der sitzt in Abrahams Schoß. Und jetzt der Reiche kommt auf die Idee, Moment mal, ich sollte ja meine Brüder warnen, die noch auf der Erde leben, dass sie anders handeln, damit ihnen dieses Schicksal in der Ewigkeit erspart wird wie mir. Und er bittet, dass der Abraham jetzt diesen Armen, der Lazarus heißt, zurücksendet. Und er sagt, nee, ich sende ihn nicht zurück. Sie sollen, die Brüder, die noch leben, sie sollen auf Mose und die Propheten hören. Und das Ganze ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Aber die Geschichte, die klingt auch märchenhaft. Das ist auch so etwas wie ein Märchen, aber durch dieses Märchen wird transportiert, es gibt keine Rückkehr aus dem Reich der Toten, sondern Gott hat uns seine Schrift gegeben, an der sollen wir uns orientieren. Und das ist die Richtschnur, um den Weg zum ewigen Leben in der Herrlichkeit zu finden. Das ist ein Bibeltext, der etwas schwer zu interpretieren ist. Es gibt andere, zum Beispiel auch derjenige, wo Saul kurz vor seinem Lebensende zu einer Hexe geht und sie bittet, dass der verstorbene Samuel wieder hochkommen soll. Und sie macht eine Beschwörung und es kommt ein Wesen hoch, so ganz ähnlich wie bei Hiob Kapitel 4. Und der hat eine Botschaft. Und der Saul erkennt eigentlich nicht, dass es der Samuel ist, sondern nur nur über die Hexe erkennt er das, dass das Samuel sein soll. Die Botschaft, die er ihm bringt, ist absolut keine segensreiche Botschaft, sondern am Ende verliert Saul sein Leben. Ja. Und Saul war auch derjenige, der das Verbot Gottes gebracht hat, also, oder umgesetzt hat, dass man eben keine toten Geister befragen darf. Hier ist die Bibel völlig deutlich. Ja. 3. Mose, Kapitel 20, Vers 6. Auch wenn sich eine Seele zu den Geisterbefragern und Wahrsagern wendet, und um ihnen nachzuhören, so will ich meine Angesicht gegen diese Seele richten und sie ausrotten aus der Mitte des Volkes. In 5. Mose, Kapitel 18, lesen wir was Ähnliches. 5. Mose, Kapitel 18. Wir lesen vom Vers 9 weg. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jeder Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt, oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer, oder ein Zauberer, oder einer, der Geister bannt, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Er fährt hier noch fort, und das möchte ich noch anhängen. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten. Denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber erlaubt der Herr, dein Gott, so etwas nicht. Also Gott, der Herr, möchte, dass wir uns an ihn wenden, dass wir mit ihm zusammen sind. Und dass wir nicht hergehen und uns an irgendwelche anderen Wege und Methoden richten, um an Botschaften zu kommen, die Gott uns nicht gegeben hat. Was in Gottes Augen wichtig ist, dass wir wissen, das offenbart er uns. Wir haben die Bibel, wir haben die Schriften von Ellen White. Wir haben genug, an dem wir uns festhalten können, das uns Ausrichtung im Leben gibt. Gott verbietet uns ausdrücklich, dass wir uns an Geisterbefrager, Wahrsager oder an irgendwelche Medien wenden, die mit Toten in Kontakt treten können. Dieses Verbot, das kannte auch der Saul und wandte sich dennoch an diese Hexe und sie hat ihm da irgendetwas hochgebracht, einen Dämon oder sonst irgendetwas, wo er dann gemeint hat, es wäre der Samuel gewesen. Dieser Dämon hat ihm eine Botschaft gebracht, eine Botschaft des Todes, und nächsten Tag war er dann verstorben. Gott verbietet uns ausdrücklich, dass wir so etwas tun. Von der Bibel her sehen wir deutlich, dass der Mensch eine Einheit bildet, die lebt, und wenn er stirbt, dann ist er gestorben und hat keinen Anteil mehr am Leben. Da haben wir die deutlichen Bibeltexte. Die schwierigeren Stellen, die können wir also im Zusammenhang mit den anderen abwägen und im Zusammenhang mit den anderen Stellen interpretieren und verstehen, dass es entweder Begegnungen sind mit Dämonen, wie zum Beispiel bei Hiob Kapitel 4 oder 1. Samuel Kapitel 28, oder dass es sich um Gleichnisse und Märchen handelt, die erzählt werden, um etwas zu verdeutlichen. Ja, so müssen wir also die Bibelstellen interpretieren. An der Stelle möchte ich auch auf das Zusatzmaterial verweisen, das ihr online findet auf der Webseite und wo ich ein Dokument angehängt habe, wo ich diese schwierigen Stellen auch durchgehe. Was aber klar ist für uns, wir sollen uns an Gott wenden und nicht an irgendwelche Medien, die uns vorgaukeln, dass sie uns irgendetwas eine Botschaft bringen könnten, die Gott uns nicht geben will. Ja. Vielleicht an der Stelle ein Wort noch, einen Vergleich. Es gibt so viele Wahrsager, Hellseher, Zauberer, Wunderheiler, was auch immer. Ja. Wenn wir Menschen in Not sind, sei es durch eine Krankheit oder sei es durch Lebensumstände, wo wir die Hilfe Gottes besonders brauchen, ja. Und wir beten vielleicht oder wir wenden uns an Gott, wir lesen sein Wort und haben dann vielleicht den Eindruck, Gott reagiert nicht darauf oder es zieht sich hin, es geht so lange. Ja. Dann verspüren viele eher das Bedürfnis, sich an so ein Medium zu wenden, an einen Geisterbeschwörer zu wenden, an einen Hellseher zu wenden, Kartenleger und so weiter und so weiter, weil sie dort die Antwort sofort und schnell bekommen, ohne großen Einsatz. Sie müssen nichts tun dafür. Diese Methoden versprechen alles und verlangen ganz wenig. Ja, sind das vielleicht ein paar Banknoten dafür oder kurze Zeit, die man dafür aufwendet. Versprechen sehr viel, halten am Schluss aber nichts. Es sind Botschaften der Lüge. Die Bibel dagegen, der Weg Gottes, bedeutet oft, einen Aufwand auf sich zu nehmen, einen langen Weg zu gehen, viel Einsatz zu leisten, auf vieles zu verzichten, aber am Ende hält Gott, was er verspricht. Der Weg mit Gott führt am Ende zum Ziel. Und Gott weiß, warum er uns manches Mal warten lässt und warum er manches Mal sagt, ihr müsst einen langen Weg gehen, damit wir lernen, damit sich unser Wesen und Charakter verändert. Ich denke jetzt, also ich bringe noch ein banales Beispiel zu dem hier. Wenn jemand abnehmen will, dann würden wir am liebsten einfach Tabletten schlucken und Ja, und hoffen, dass wir dann in 2, 3 Wochen weniger Gewicht haben, ohne etwas zu tun, ohne auf Essen zu verzichten, ohne unseren Lebensmittelkonsum zu kontrollieren, ja, und ohne uns zu bewegen. Am liebsten hätten wir etwas, wo so schnell, schnell geht, mit wenig Aufwand und großem Erfolg. Umgekehrt aber, der Weg, den uns Gott ans Herz legt, ist: Ernährt euch ordentlich, vernünftig, esst was Richtiges und Ausgewogenes, esst nicht zu viel, esst was Gesundes, das Ungesunde lasst einfach weg und bewegt euch, macht Sport. Und das kostet uns Überwindung, das kostet von uns Zeit, das kostet von uns vielleicht Verzicht auf so manche Leckerei. Aber am Ende führt das mit Sicherheit dorthin, dass wir weniger Gewicht haben, dass wir uns wohler fühlen und dass wir fit sind. Und Gottes Wege sind manches Mal so. Aber Gott hält am Ende sein Wort. Jetzt kann es sein, dass jemand sich mit diesen Dingen eingelassen hat, dass jemand tatsächlich Geisterbefrager, Totenbeschwörer und sonst irgendwas in Anspruch genommen hat. Und dass jemand vielleicht auch, oder dass jemand Konsequenzen daraus zu erleiden hat. Ich kann mich erinnern, eine Frau einmal, die wurde in der Nacht immer wieder geplagt durch laute Geräusche. Und ja, sie konnte sich das nicht erklären, was das sein soll. Wir haben gebetet und diese Geräusche sind verschwunden. Gott kann uns befreien, wenn wir Belastungen erfahren, die durch entweder Kontakt mit der Gegenseite zustande gekommen sind, weil wir Angebote der Gegenseite in Anspruch genommen haben. Aber nicht immer ist das zwingend so. Ich denke hier an den Hiob. Der Hiob war ein gerechter Mann. Er ging mit Gott und musste dennoch eine fürchterliche Belastung durch den Teufel erfahren. Jesus selber wurde versucht vom Teufel und gequält nach der Wüste und überhaupt vor allem dann bei seinem letzten Weg am Kreuz. Satan hat ihn bis zum Äußersten gequält. Und Jesus hat ganz bestimmt sich nie mit ihm eingelassen. Also, wenn wir sowas erleben, bedeutet es nicht zwingend, dass wir uns mit der Gegenseite eingelassen haben. Wenn wir uns aber mit der Gegenseite einlassen, dann denke ich, ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass wir sowas erleben. Dennoch, wenn wir geplagt werden mit so etwas, dann hilft uns das Gebet. Gott steht uns zur Seite. Wir haben hier in Jakobus Kapitel 4, Vers 7 einen Text, der heißt: So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wenn wir zu Gott gehen, wenn wir uns Gott unterwerfen, wenn wir Gott als unseren Herrn anerkennen, wenn wir nach seinen Geboten leben, im Gehorsam ihm gegenüber leben, ja, und eben für immer mit ihm zusammen sein wollen, dann gibt er uns Kraft und Schutz. Dann können wir dem Teufel widerstehen. Dann sagen wir Nein zu den Prinzipien des Teufels. Und wenn wir uns Gott zuwenden und wenn wir ein entschiedenes Nein zu den Angeboten des Teufels sagen, so wird er von uns fliehen. So sagt es der Text hier. Dann geht er von uns. Und Gott wird ihn in die Schranken weisen, sodass er dem auch Folge leisten muss. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Rettung. Wenn wir Befreiung brauchen aufgrund von Belastung, dann heißt es, zu Gott zu gehen. Es geht nicht darum, irgendwelche, ja, Rituale durchzuführen, irgendwelche Befreiungspraktiken durchzuführen, sondern es geht darum, zu Gott zu gehen, sich Gott zu unterwerfen, den Widerstand gegen Gott aufzugeben, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben. Die Sache ganz konkret vor Gott bringen. Wenn uns etwas bewusst ist, wo wir gesündigt haben, Gott die Sünde bekennen, ihm versprechen, dass wir in seiner Kraft davon abkehren und es nicht wieder tun wollen, dass wir den Angeboten Satans ein entschiedenes Nein entgegenbringen und dann werden wir von Gott die Ruhe bekommen. Satan muss uns dann in Ruhe lassen, so sagt es der Text hier. Also die Mittel, wenn wir belastet sind, sind Gebet, Fasten, Bibellesen, Umkehr zu Gott. Ja. Ja, so möchte ich an der Stelle zusammenfassen. Als Folge der Sünde sterben wir. Im Tod ist kein Leben. Wer gestorben ist, der schläft. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung an der Stelle. Dieser Schlaf bedeutet noch nicht die völlige Vernichtung oder das völlige immerwährende Nicht-Existieren, sondern es gibt die Auferstehung. Die Auferstehung zum Leben, die werden die diese Auferstehung, an dieser Auferstehung teilhaben, werden leben für immer. Es gibt aber die Auferstehung zum Gericht. Und bei der Auferstehung zum Gericht werden all die dort teilhaben, werden am Ende vernichtet im Feuersee. Und auch das ist kein ewiges Leben, sondern es ist eine ewige, endgültige Vernichtung, von der es kein Zurück mehr gibt. Ja. Aber auch in dem Tod nach dem irdischen Leben bis zu der Auferstehung, dort ist zunächst kein Bewusstsein, kein Handeln, kein Wirken, keine Anteilnehmen, kein Planen am Leben. Ja. Den Kontakt mit den dunklen Mächten, wie auch immer, Kontakt mit den Verstorbenen oder sonstigen Geistern, hat Gott ausdrücklich verboten. Ja. In Christus haben wir die Befreiung und das ewige Leben. Wenn wir belastet sind, in Christus haben wir die Befreiung. Auch wenn wir nicht belastet sind, haben wir in Christus die Befreiung von der Sünde. Und in Christus haben wir alle das ewige Leben.